Kochbuchcheck, der Podcast. Von und mit Gregor Wagner und Patrick Linke.
Hallo Patrick.
Hallo.
Warum schreist du so? Das ist doch alles gut. Sind die Mikrofone schlecht eingestellt?
Ja.
Verrückt. Na? Wie geht's dir, Gregor?
Ja, ganz gut.
Ja?
Bis auf leichte Knieschmerzen, aber das gehört jetzt nicht.
Das ist das Alter. Guck mal, ich habe Daumensattelgelenkschmerzen, wobei ich nicht glaube, dass das Arthrose ist, sondern das kommt und geht manchmal, aber das begleitet mich ja den ganzen Tag, von morgens bis abends.
Dann ist das so. Hast du immer jemanden bei dir?
So.
Das ist doch auch schön. Nie alleine.
Ne? Ja. Ja, das ist so. Du auch, du hast ja auch dein Knie.
Ja, ich habe mein Knie
dabei. Ein Stück, muss ja auch nicht mehr lange halten. 20 Jahre?
Eben, ja,
20?
Ja, dann, ja, so maximal.
Echt?
Ja.
Aber dann ist aber auch gut, oder?
Ja, genau.
Okay. So. Es war übrigens am 1. November, was war da?
Weiß ich nicht, Allerheiligen. Was? Nee, wie heißt das?
Weltvegantag. Weltvegantag.
Weltvegantag.
Es gibt ja für alles einen Tag.
Ja.
Ich glaube wahrscheinlich auch für Popel und Furunkel.
Ja, ja.
Es gibt den Popeltag, den Furunkeltag. Aber der 1. November war der Tag der Veganer. Also für die, also das, der vegane Tag. Mhm. Weißt du, was du da gegessen hast?
Das ist...
Schnitzel?
Nee.
Nein?
Nee, weiß ich nicht mehr. Nee. Weiß ich nicht mehr.
Weißt du nicht
Keine
mehr.
Ahnung. Was habe ich da gegessen?
Hm.
Ich glaube, ich war mit meinem Sohn essen im Restaurant.
Ja, ein Steak.
Also
hast du mal voll daneben. Voll daneben. Das war Allerheiligen. Ja, ja, erstes Jahr Samstag.
Ja, ja. Genau. Was hast du denn gegessen? Du
Fisch.
Hast
Okay. Naja.
Naja. Siehst du, habe ich überhaupt nicht mitbekommen.
Siehst du? Ja, du nimmst nicht mehr am Leben teil, seit dein Knie kaputt ist.
Mhm.
Nee, aber es war Tag der Veganer.
Okay.
Das kann man mal machen.
Also, okay. Gut.
So. Also das wollte ich jetzt nur mal streuen, für die es nicht wussten.
Verstehe.
Es geht ja so schnell vorbei, dieser Tag.
Ja. Wir sind gerade im Kochbuchpreis-Juroren.
Wir sind im Kochbuch-Wahnsinn, möchte ich mal sagen.
Ja, wenn diese Folge hier ausgestrahlt wird,
dann nehmen
Podcast
wir uns das Leben.
Hier, nein, das tun wir nicht,
nein,
das tun wir nicht.
Aber wir gehen dann in uns und schließen uns ein.
Ich wollte ja nur sagen, ihr könnt da auch noch, die liebe Zuhörerschaft kann mitmachen unter kochbuchpreis.de oder deutscher Kochbuchpreis.de.
Ja.
Da kann man einen Publikumspreis, kann man mitmachen, abstimmen, welches Buch einem besonders gut gefallen hat. Da sind richtig gute Sachen dabei. Man könnte ja auch was gewinnen.
Ja.
Macht doch mal mit. Ist doch schön. Ne? Für uns der höchste Feiertag im Jahr, ne? Der Verleihung des Deutschen Kochbuchpreises, oder? Ist das nicht so?
Ist das so?
Weiß ich nicht.
Weiß ich nicht.
Also ich freue mich auf die Veranstaltung.
Ja.
Es gibt jetzt, Stand heute, tatsächlich noch Tickets. Also wer da...
Okay. Aber haben wir denn schon Tickets?
Ich habe Tickets, ja.
Echt jetzt?
Also ich habe ein Ticket, ja.
Das habe ich auch nicht.
Ja, da musst du dich schon kümmern, Patrick. Aber ich kann nicht alles für dich abnehmen. Ne? Entschuldigung.
Wenn ich nicht in diesem Verteiler bin, dann kann ich das auch nicht machen.
Okay, ja.
Ich bin einfach nicht in diesem Verteiler gewesen. Okay. Das möchte ich jetzt mal anprangern.
Okay.
To whom it may concern. Ne? Egal.
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 Zusammen sind wir übrigens nicht nur Juroren des
Nein, wir sind auch leidenschaftliche Hobbyköche.
Kochbuchpreises. Lass mich doch mal ausreden.
Ich sag's doch nur, wie es
ja,
ist.
Ja, ja. Das sind wir, ne?
Mhm.
Wir sind, einer ist passionierter Kochbuchsammler und der andere der bessere Koch.
Mhm.
Vor allen Dingen der arrogantere Koch, will ich auch sagen. Wir stellen euch in jeder Folge...
Spinnst du hier? Weißt du was, ich breche jetzt ab. Ich gehe jetzt nach Hause. Das ist schon wieder so was Despektierliches.
Wir sagen doch gar nicht, wer erwähnt meint. Vielleicht meine ich ja mich.
Ja,
ja.
Ja, besser ist.
Also, wir stellen euch in jeder Folge zwei Kochbücher vor, mindestens.
Hast du Lack gesoffen heute?
Und jetzt reiß ich mal zusammen.
In jeder Folge stellen wir euch zwei Kochbücher vor und unterhalten uns im Anschluss mit Menschen, die mit Kochbüchern zu tun haben.
Ja.
In welcher Rolle auch immer.
Ja. Ja.
Heute ist's. Ralf Schelling ist bei uns zu Gast.
So ist er.
Aus der Schweiz.
Aus der Schweiz.
So ist es.
Genau.
Wir haben auch Schweizer Zuhörer.
Das stimmt. Einige.
Ja.
So.
Das ist so. Aber wir fangen nicht damit an.
Mm-mm.
Denn wir fangen mit etwas anderem an.
Genau.
Ja,
soll ich direkt loslegen?
Bitte.
Check 1.
Ich habe, wo ich reingekommen bin, ins Sendezentrum hier.
Ja.
Und dann hat mich der, also erstmal Warum muss ich mal eigentlich jedes Mal einen Ausweis vorzeigen, wenn man hier rein möchte?
Ja, musst du.
Muss ich, ne?
Ja,
Wahnsinn.
Muss.
Also der hat mich einfach wieder nicht erkannt. Wer sind Sie? Ich habe Sie hier nicht auf der Liste stehen.
Gehen Sie weg, gehen Sie weiter.
Weg. Warum sind Sie hier?
Hier haben Sie einen Euro, gehen Sie weg.
Gehen Sie bitte. Aber wo ich das Buch dann gesehen habe, ich gedacht, das ist wie so eine Bibel, ne?
Das ist,
ein
ist bisschen, das so?
Ja, ich habe gedacht.
Findest du?
Ich habe gedacht, das ist so, oder wie so ein Nachschlagewerk.
Ja, da wie bist so? Du gar nicht so weit von weg.
Ja?
Ja. Ein Nachschlagewerk ist es nicht.
Ja, aber im Sinne von, das ist wie so ein, bei Juristen steht das so rum, weißt du?
Ja, okay.
Aber wie kommt das Bibel? Ich habe gedacht, es könnte auch eine Bibel okay. sein.
Also, ich habe dabei etwas Gutes von Sami Nosrat.
Ja.
Ja. Sami Nosrat, ich sag mal, wer es ist, ne?
Kennst du so die? Fangen wir doch oft an.
Ja, gerne.
Ich kenne ihn nicht, du sagst mir, wer es
ist. Ja, die wurde 79 in...
Ach, sie.
Sie.
Guck mal,
es ist eine sie. Schon ist eine sie. Ist eine sie, ja.
Ich bin von einem der ausgegangen.
Wurde 1979 in San Diego als Tochter iranischer Einwanderer geboren, studierte Anglistik an der University of California in Berkeley und arbeitete anschließend in dem legendären Restaurant Chez Panisse in Kalifornien. Nach ihrer Zeit in Kalifornien verbrachte sie eine Zeit in Italien, wo sie mit bekannten Persönlichkeiten wie Dario Cecchini und Benedetta Vitali arbeitete, um sich mit der traditionellen italienischen Küche und ihren Techniken auseinanderzusetzen. Zurück in den USA entwickelte sie sich zur gefragten Trainerin und Lehrerin und veröffentlichte 2017 ihr Buch Salz, Fett, Säure, Hitze, die vier Elemente des guten Kochens. Das Buch gewann unter anderem den renommierten James Beard Award und wurde zur Grundlage für die sehr erfolgreiche Netflix-Serie gleichen Namens, die sie auch moderierte. Das gilt, also dieses Salz, Fett, Säure, Hitze, gilt als moderner Klassiker. Und sie wurde aufgrund des Buches 2019 vom Time Magazine zu einer der 100 einflussreichsten Personen der Welt ausgezeichnet. Wegen einem Kochbuch. Muss man erstmal schaffen. Ja. Das schaffen wir mit dem Podcast wahrscheinlich auch.
Noch, natürlich.
Ja.
Wir sind ja kurz vor viral.
Ja. Nach dem Riesenerfolg zog sie sich phasenweise zurück, unter anderem aufgrund von Burnout und Depressionen, war dann irgendwie auf der Suche nach mehr Realismus und Ausgeglichenheit und was wirklich wichtig sei im Leben. In dieser Zeit entstanden bei ihr dann Rituale wie Monday-Dinners mit vor allem mit einer Freundin und mit vielen anderen Freunden. Da geht es dann auch im Buch gleich drum. Seit 2020 präsentiert sie auch mit dem Podcast Home Cooking sehr erfolgreich. Der ist auch in Deutschland tatsächlich relativ erfolgreich. Und jetzt im Herbst 2025 erschien ihr zweites Buch Etwas Gutes. Rezepte und Rituale für dich und deine Liebsten. Mit 125 neuen Rezepten und persönlichen Küchenritualen, die so ein bisschen einen intimen Einblick in ihr aktuelles Verständnis von Kochen, Gemeinschaft und Genuss geben. Sie propagiert einfache Prinzipien statt komplizierte Rezepte und macht das auf ihre lebensnahe Art und versucht das sehr klar zu vermitteln. Und da sind wir dann auch schon im Buch. Das ist eins, das man schon lesen sollte tatsächlich, alleine um sich auch zurechtzufinden. Das ist eben keine, ich sag mal, normale Rezeptsammlung. Und bist du noch bei mir?
Ich bin bei dir, ich höre dir aufmerksam zu. Ich bin gespannt, was jetzt kommt.
Die Texte sind alle recht spannend, die sind wunderbar zu lesen, toll geschrieben, die sind sehr persönlich und emotional. Für wen das jetzt genau geschrieben wurde, hat sich mir nicht so auf den ersten Blick erschlossen, weil ein bisschen ist es so aufgebaut wie eine Kochschule, eher so für eine Anleitung für Menschen, die noch nicht so viel gekocht haben in ihrem Leben. Das hatten wir letztens auch, das Intro, wo dann wieder Utensilien vorgestellt werden und. Ne? Aber es ist halt dann auch ein Appell an alle, mal einen Gang zurückzuschalten, einen Schritt nach hinten zu gehen und einfach mal zu bedenken, was wirklich wichtig ist im Leben. Mhm. im kulinarischen Leben aber auch. Ne? So. Für ein, sie steht ein für soziales Miteinander, für Pflegen und Aufbau sozialer Kontakte und Self-Care. Da sind wir auch bei den Ritualen, von denen sie spricht. Da gibt sie tatsächlich Tipps, wie man diese aufbaut und pflegt. Also richtig auch teilweise so ein kleiner Ratgeber für, Psychoratgeber für soziale Kontakte. Daneben gibt es natürlich aber auch tolle Rezepte. Das Buch, also jetzt reine Rezeptsammlung zu benutzen, ist vielleicht etwas mühsam, vor allem bei dem so schnellen Durchblättern.
Ist viel Text, ne?
Ja, ist viel Text.
Viel Text.
Vor allem ist die Struktur, ich sag mal jetzt ein bisschen wild. Manchmal gibt es sehr viele kleine Rezepte hintereinander, quasi im Fließtext, ohne Foto. Oft sind die erklärenden und einleitenden Texte länger als die eigentlichen Rezepte, aber die lohnen schon immer das Lesen. Und wie gerade eingangs gesagt, das ist ein Buch, das sollte man lesen. Die Kapitel in sich sind unterschiedlich strukturiert. Die sind mal nach Zutaten bzw. nach Jahreszeiten sortiert, so im Gemüsekapitel. Mal wie, es gibt ein Hühnerkapitel nach der Hühnervitrine beim Fleischer, also sprich nach den Einzelteilen. Das ganze Huhn, dann gibt es Huhn mit Knochen, Huhn ohne Knochen und zum Schluss nur die Knochen. So, also das ist, jedes Mal geht sie auf die Produkte anders ein. Können ja mal die Kapitel durchgehen. Am Anfang, wie gerade schon gesagt, geht's los mit Faustregeln und da gibt es dann so Sachen wie Olivenöl nicht länger nach 18 Monate der Ernte sollte man es nicht mehr benutzen oder sollte man darauf achten, wann es geerntet wurde und so. Gut. Dann gibt es Tipps zu Produkten. Es gibt Schneidetechniken, das ist allerdings ganz nett. Dann macht es zum Beispiel diesen Rollschnitt, dass man immer was im 60-Grad-Winkel, so eine Möhre oder so, schneidet. Um Vierteldrehungen wegdreht und nochmal schneidet und so weiter. Dann gibt es so eine unregelmäßige Struktur, die ganz schön aussieht. Und sowas erklärt sie. Das ist, findet man jetzt auch nicht in jedem Buch. Wie man Gläser sterilisiert, wie man Eier schnell auf Zimmertemperatur erwärmt und so Sachen.
Wie macht man das? Wie erwärmt man denn Eier schnell auf Zimmertemperatur?
Ja,
lass mich raten, man steckt sie sich irgendwo hin?
Nein.
Ach, nein?
Patrick, du
wieder. Na, unter der Arme.
Unter
das
der Arme. Arme.
Ganz ehrlich, du meinst wieder Gott weiß was. Du meinst jetzt wieder irgendwas, ne? Mari, deine Gedanken sind ja sowieso schäbig manchmal. Meine Oma hat die Eier unterm Arm gemacht. Was? Ja, aber
okay.
Ja, was machst du jetzt?
Ja, schön, rohe.
Wenn die, so? Ja, natürlich, ja? Wenn die aus dem Kühlschrank kommen.
Für wie lange? Dann vom Fernseher?
Das weiß ich doch
beim
nicht.
Beim Strecken?
Oh, weißt
ach,
du was?
Tue ich mir mal ein Ei unter den Arm.
Das, jetzt mal Spaß was, ohne. Es geht darum, ein Ei auf Zimmertemperatur zu bringen.
Genau,
so, nur darum geht
nur
es.
Nur für die Erklärung.
Meine Oma ist nicht mit der Eier rumgelaufen.
Ja, gut.
Es geht darum, auch beim Kuchenbacken und beim Mayonnaise machen und so weiter und so fort. Musst du ein Ei auf Zimmertemperatur. So, unter den Arm.
Okay, lass es mich erzählen.
Bitte.
So, das heißest mögliche Wasser aus dem Wasserhahn, das Ei rein, 5 Minuten drin lassen. Das ist ihr Tipp.
Verrückt.
Ja, siehst du, so einfach kann manchmal sein. So einfach kann manchmal die Lösung sein. Da muss nicht die arme Oma herkommen und sagen, komm Oma, hands up, liebe Oma, hands up. Und dann zack, 2 Eier rum. Lass die Oma in Ruhe.
Die lebt ja auch nicht mehr.
So, das ist schon leicht.
So. Das ist also wirklich hands up. Ach Gott, gut. Freunde. Freunde, Freundinnen, Freunde. Was wäre dieser Podcast ohne diese persönliche Note?
Ja.
Oder?
So. Also es gibt tatsächlich ein paar Tipps, die sind
Gold echt...
Nicht Gold wert, aber das mit dem Ei, wenn du sagst, oh, ich brauche das jetzt auf Zimmertemperatur, ist ein guter Tipp.
Eigentlich. Ja, wäre ich nie drauf gekommen, heißt das Wasser zu.
Ja, wärst du auch nicht.
Nein, natürlich
nicht. Wärst du auch nicht.
Nein.
Bist du nicht. Mhm. Und so, ich kenne jemanden, der das ab sofort so macht. Ja. So, also dann. Erstes Kapitel, wo es wirklich um Kochen geht, heißt Würzmittel, Toppings und andere Extras. Da ist dann Knoblauch, Kräuterlappen, eine grüne Soße, also jetzt nicht die Frankfurter, sondern mit Koriander. Sauer eingelegte Zwiebeln, frittierte Schalotten, kalabrisches Chili Crisps und so weiter, Pesto. So Sachen, marinierter Ziegenkäse und so weiter. Und natürlich eingelegte Thai-Chilis und Chili-Essig, das habe ich auch gemacht. Das ist auch ein guter Tipp, ist auch nichts Wildes. Aber mal statt Chiliöl, die einfach mal in so eine Essig-Zucker-Salz-Lake einlegen, hat man immer frische Chilis. Schöne Sache.
Mhm.
Ja. So, nächste Kapitel, etwas Gutes, um andere willkommen zu heißen. Das sind Knabbereien für Gäste, um auch mit denen Zeit verbringen zu können. Also warme Castelvetrano-Oliven und Popcorn. Ein Popcorn-Rezept ist dabei. Das war natürlich sehr spannend. Popcorn-Rezept macht sie zum Beispiel mit Hefeflocken. Mhm. So ein Umami-Boost.
Mhm.
Netter Gag. Miso-Labneh-Dip mit karamellisierten Zwiebeln oder gefüllte Eier mit Creme Fraiche. Oder ein Whipped Baba Ganoush. Also so kleine Schweinereien für einen Wein oder für als Starter.
Es gab mal eine Zeit, da hast du auch gekocht, wenn wir hier waren, ne?
Das stimmt, meinst du jetzt einen Podcast oder was?
Mhm. Ja. Es gab so kleine Schweinereien mal.
Ja, gut.
Ich erinnere mich sehr an diesen Dr. Oetker-Pudding.
Sollen die Zeilen zurückkommen, Patrick?
Bitte, ich finde schon. Das war sehr, schon sehr heimelig.
Okay.
War eine schöne Sache.
Dann lass dich überraschen.
Mhm.
Nächste Kapitel, aller guten Dinge sind drei, also es geht hier immer um gute Dinge, gut, gut die, gut da. Ne? Das sind 7 Dressings und für jedes Dressing macht sie 3 Verwendungsvorschläge. Etwas Gutes auf Lager haben ist das nächste Kapitel. Das sind eigentlich so alltägliche, einfache Rezepte, ihre Lieblingsrezepte so für jeden Tag, die man aus dem Vorratsschrank oder wo man vielleicht mal einen Teil irgendwie einkaufen muss. Das sind Ricotta-Pancakes oder es gibt tatsächlich auch eine Anleitung zum Eierkochen. Es gibt auch eine Anleitung zum Reiskochen, allerdings geht sie tatsächlich auf die ganzen verschiedenen Reissorten ein und sagt, wie viel Wasser man dafür braucht und was da die Besonderheiten sind. Viele Reisrezepte, zum Beispiel auch der Reis mit Kruste, den man so aus Persien kennt, so Sachen. Stehen da drin. Ganz viel Bohnenrezepte, schwarze Bohnen, kubanischer Art oder Lima-Bohnen mit Artischockenherzen, Ziegenkäse.
Schwierig, so viele Bohnen gibt es in Deutschland gar nicht. Ne?
Ja, das stimmt. Aber das kann man bestimmt auch sehr gut substituieren. Kichererbsenrezepte gibt es. Eine Tomatensuppe ist dabei. Pasta-Rezepte, einige dabei. Die ist ja sehr italophil. Ne? Pikante Thunfischpasta gibt es, Spaghetti, Cacio e Pepe, eine One-Pot-Ricotta-Pasta mit Erbsen, die ich auch gemacht habe. Die kann man sich dann auch bei uns bei kochbuchcheck.de anschauen und nachkochen. Nächste Kapitel, etwas Gutes für alle, die warten können. So, und das sind jetzt Grundlagen der Gemüseküche plus Warenkunde. Es geht also nur um Gemüse. Und hier sind auch so Schaudiagramme bzw. Fließdiagramme dabei. Das kennt man so ein bisschen aus ihrem ersten Buch. Die sind ganz cool gemacht, wie man denn dann aus, ich kann dir sagen, Seite 208 zum Beispiel.
Mhm.
Gibt's eins. Da gibt's Matrix Sommersalat oder,
ach so,
oder gekochtes Gemüse.
Gelesen,
ja. Genau, da ist eins, eine Seite weiter.
Matrix, ja.
Genau. Matrixen. Das ist so, wie man sich was zusammenstellt, ein eigenes Gericht zusammenstellt aus den verschiedenen Grundzutaten, die auch im Buch vorgestellt werden. Das finde ich, ist eine coole Sache. Findest du doof, oder was?
Naja, das kann man jetzt in unserem Podcast jetzt nicht so rüberbringen, aber da stehen jetzt halt dieses Frühlingsgemüse und dass ich das alles dazu machen kann und das alles, also im Grunde nehme ich alles zusammen. Das ist jetzt
nee, du sollst dir was aussuchen. Du sollst dich alles nehmen. Immer nur
ja,
eins.
Ich nehme jetzt grünen Spargel und dann kann ich den hier mit Thai-Chilis machen und mit Whipped Tahin.
Ja, genau.
Und aber das ist ja jetzt.
Genau, aber du hast ja sehr viele Möglichkeiten, wie du das machst. Du hast ein Gemüse und guckst mal, was hast du noch im Kühlschrank. Ne? Hast die Thai-Chilis, die eingelegt, noch im Kühlschrank. So, dann machst du ein Dressing dazu oder unten. So.
Mhm.
Es ist einfach, das gibt es auch größere über 2 Seiten.
Mhm.
Ich finde, das Ganze ist eine schöne Sache. Statt da jetzt 80 Rezepte aufzuschreiben, hast du da so eine Matrix, wo du dir selber was zusammenstellen kannst.
Mhm.
Gibt aber in dem Kapitel auch ganz normale Rezepte für dich, Patrick.
Mhm. Ja, und für dich und für alle, die uns zuhören, Gregor.
Ja. Das nächste Kapitel, Etwas zum Anbeißen Gutes, heißt es. Das ist das schon gerade erwähnte reine Huhn-Kapitel. Es geht los mit ganzem Huhn. Ne? Wie ich sagte, sie hat es so nach Teilen des Huhnes strukturiert. Mhm. Beim ganzen Huhn gibt es zum Beispiel Piripiro-Huhn. Das ist dann für Chili-Lovers. Das ist mit wirklich vielen Chilis. Es gibt dann das nächste Kapitel, also die nächste Unterteilung ist Huhn mit Knochen. Das ist ein hervorragendes Shoyu-Huhn. Das ist so japanisch mariniert. Das sind dann Hühnerschenkel nur. Ne? Dann gibt es Huhn ohne Knochen, zum Beispiel ein Hühnchensalat mit Chili Crisp. Und zum Schluss gibt es nur die Knochen. Macht sie einen Hühnerfond draus. Hm? Aber das ist nichts, außer dass sie bei Esslöffel Essig da reintun. Das ist das einzig Besondere. Hast du schon mal Essig in den Hühnerfond getan?
Nein.
Nein, gut.
Wahrscheinlich zum haltbar machen?
Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich nur einen Säurekick. Sie macht hier 7 Liter Hühnerfond.
Ja, viele Köche hauen am Schluss nochmal in Soßen oder in gewisse Gerichte nochmal Essig rein. Das macht das Ganze länger haltbar.
Okay.
Tatsächlich.
Mhm. Okay, schau an.
Ja.
Ich habe ja oft so bei Dumpfen, also immer so ein paar Tropfen Zitrone sind ja oft super bei allen dumpfen, sahnigen, pilzigen so Gerichten. Ne? Das ist mag hier auch geschmackshebend sein, weil sie macht einen Esslöffel Essig auf 7 Liter Brühe. Ne? Das ist ja relativ wenig, ist ja nur ein Spritzer für die Riesenmenge. So, etwas Gutes schmeckt gemeinsam noch besser, ist dann das nächste Kapitel. Das sind Rezepte für Gäste. Allerdings sind das auch relativ einfache Rezepte, um einfach auch mit den Gästen Zeit verbringen zu können. Da gibt es dann auch eine Anleitung, wie man sich im Trubel der Zeit eine Oase einrichtet und so. Also gibt es wirklich dann Lebensratschläge. Alle so mit so einem kulinarischen Hintergrund, sag ich mal. Da gibt es eine Kuku-Kopita, das ist so eine gefüllte Blätterteig-Geschichte. Gibt saftige Schweinefleischbällchen oder einen langsam gebratenen Lachs, Taschenkrebs mit kalibrischer Chili-Butter, Spinat-Lasagne und so weiter und so fort. Das nächste wäre dann Gut Ding will Weile haben. Das sind Brote und Waffeln mit Hefe, Focaccia, Hefebrötchen und so weiter. Am Ende dann Ende gut, alles gut, Kuchen und ein paar Desserts. Das alles macht das schon zu einem recht besonderem, außergewöhnlichen Buch. Das ist jetzt unbedingt nichts unbedingt für so einen fancy Kochclub oder um Fine Dining Dinner für Gäste. Das ist aber schon ein kluges Buch voller Lebensweisheiten und einfachen, leckeren Soul Food. Die Anleitung im Gemüsekapitel, da so selbst kreativ Rezepte und Gerichte zu kreieren, das finde ich schon genial. Das finde ich macht Spaß. Und visualisiert, glaube ich, auch so mal ein bisschen, wie Spitzenköche so denken. Also wie man so ein Gericht zusammenbastelt. Das finde ich, das macht sie ganz gut. Einzig das Register hat hier und da kleine Mankos. Im Register ist kombiniert Zutaten und Rezepte. Da wird man nicht immer fündig. Zum Beispiel unter dem Lachs gibt es keinen Eintrag als Zutat. Der steht unter langsam gegarten Lachs. Jetzt ist L, das langsam ist in der Nähe vom Lachs, aber wenn man danach sucht, ist schon ein bisschen mühsam. Wenn du weißt, ich hatte doch in dem Buch ein Lachsrezept, schaut nach, findet das nicht. Ne? Das ist, könnte besser sein. Ich mag die Papierqualität von dem Buch leider nicht, die ist mir ein bisschen zu dünn und zu flatterig, aber das ist natürlich Geschmackssache. Übrigens die Hard Facts heißt es, 464 Seiten, also schon ein relativ mächtiges Buch, herausgegeben hat es der Kunstmann Verlag, kosten tut's 44 Euro, relativ teuer, sind aber viele Rezepte drin. Ich hatte ja mal früher ausgerechnet, ne? Das ist auch hier, Rezept 35 Cent ungefähr. Für alle, die alltagstaugliche Rezepte mögen, keine Angst vor variierenden Rezeptformaten oder Kapitelstrukturen haben und auch mal was lesen wollen, wäre das dann das Buch. Und wir vergeben ja Kochbots.
Das tun wir, da bin ich sehr gespannt, was jetzt kommt.
8,5 von 10 Kochbots
gegen Verrückt. Buch.
Ja, ein sehr schönes Buch, hat mir großen Spaß gemacht.
Okay.
Ja.
Na dann.
Na dann, du bist noch nicht so begeistert.
Nein, überhaupt nicht.
Warum
nicht? Das hat mich nicht abgeholt, dieses Buch, muss ich Warum? Dir ehrlich sagen. Nee, das ist mir zu viel Text, es ist mir zu viel
Gesalz. Man muss lesen wollen.
Deswegen, das stimmt, das ist ja mein Eindruck, stimmt. Das ist so Bibel, das ist so sehr gesalbt alles.
Ja,
deswegen hat es mich, ich darf das doch sagen, es hat mich jetzt nicht abgeholt.
Ja, macht ja nichts.
Auch was du mir jetzt alles über das Buch erzählt hast, das fand ich jetzt
gut. Nicht so. Fort damit.
Fort damit.
Das ist.
Aber.
Es ist ein Buch.
Es ist ein Buch.
Es ist ein Buch.
Aber so, du hast auch ein Buch dabei.
Das ist so.
Check 2.
Jetzt kommt nämlich mal ein bisschen Stimmung in die Bude.
Ist das so?
Das ist so. Also, ich habe doch mal was Tolles. Also, naja, ich habe ein Buch. Also Ralf Schelling, das ist, wir haben ja gesagt, wer heute im Interview ist, das ist Ralf Schelling. Er ist Schweizer. Ich stelle auch diesen Autor einfach mal vor, weil ich glaube, das kennt ihr in Deutschland, kennt ihn eher wenige Menschen. Ralf Schelling ist Schweizer und hat eine, wie ich finde, beeindruckende Vita. Er hat bei den Spitzenköchen gekocht, gelernt und gekocht. Andreas Caminada gehört dazu, Ferran Adria gehört dazu, Seiji Yamamoto gehört dazu, da hat er gekocht. Und er ist der jüngste Gewinner des Swiss Culinary Cup. Er war auch bei Heston Blumenthal, sagt man ja, Blumenthal.
Da sagt man so, ja.
Und ist jetzt Mietkoch.
Ja.
Also man kann ihn buchen. In den privaten Küchen und bei Events rund um den Globus ist er zu Gast. Er kocht für Prominente, für Luxusmarken, schreibt nebenbei auch noch Kolumnen und entwickelt gastronomische Konzepte. Er hat also bei Coldplay gekocht, für Paris Hilton eine Foie Gras gemacht, für Mario Testino, das ist ein Fotograf, knusprige Auberginen.
Foie Gras, die ist Foie Gras, ja, okay.
Du nicht?
Du, das sag ich nicht.
Ah, so, knusprige. Barbara Streisand hat er bekocht. Was? Okay. Das bleibt im Verborgenen. Und auch Apple-Mitbegründer Steve Wozniak mit einem Burger hat er da zufriedengestellt. Mhm. Also, das alles wissen wir. Also, habe ich gelesen. Und ich bin ja sehr belesen, was das angeht. Obwohl er, und das hat er auch im Interview gesagt, ja immer auch Vertraulichkeitsvereinbarungen unterschrieben hat. Stellt sich natürlich die Frage, warum wissen wir denn, dass er für Paris Hilton Foie Gras gemacht hat und für Mario Testino knusprige Aubergine.
Wahrscheinlich, weil sie es gepostet hat.
Oder so. Da haben wir eine Lücke, sozusagen. Also, manche kaufen sich einen Sportwagen, andere leisten sich einen Privatkoch.
Oder beides.
Oder auch beides. Und das kann jetzt, lieber Gregor, am Ende jeder. Jeder kann sich jetzt Ralf Schelling nach Hause holen.
Okay.
Weißt du auch warum?
Nein, ich komme nicht drauf. Ich komme nicht drauf.
Denk doch noch mal drüber
Patrick,
nach.
Spann mich nicht so auf die Folter.
Cliffhanger.
Warum?
Wir können doch Fernsehen, wir können Cliffhanger. Weil er sein erstes Kochbuch geschrieben hat.
Stark.
Ist das verrückt?
Ist stark.
Und es nennt sich Simple is Best. Also einfach ist das Beste. Im AT-Verlag erschienen, Hardfacts haue ich gleich raus, kostet immerhin 36 Euro, sind 200 Seiten, um die 70 Rezepte und auf dem Titelbild haben wir eine Tiefenprägung, also Simple is Best und das Titelbild ist, und das hat man eigentlich selten, ne? Das kennt man aus Zeitschriften eigentlich nur, dass das Titelbild auch ein Rezept ist aus dem Buch.
Ja, das stimmt.
Ne, das hat man ja selten, dass da so ein Bild drin ist, was ich...
Was sehe ich denn da? Was ist
Na, wonach sieht es denn aus? Also so doof kannst du doch nicht sagen.
Orange in...
Was?
Und, was ist das?
Das ist eine Zitrone.
Eine Zitrone ist das, okay.
Das sind ist das das fermentierte Zitronensorbet.
Okay.
Das findet sich bei den Desserts.
Gut.
Das ist, ich sage, das ist selten, dass man sowas hat. Ne?
Okay.
Das ist auch schön. Bitte?
Ja, die Farben sind so ein bisschen gedreht. Ne? Da sehe ich nicht, dass das so...
Na, was heißt gedreht? Das ist eine gelbe Zitrone.
Ja, okay.
Die offen ist und da ist ein Sorbet drin.
Okay, gut.
Haben wir das jetzt auch mal erklärt?
Ja, haben wir das auch erklärt.
Jetzt sollte man meinen, es ist ein Sammelsurium aus seinem Leben. Es dreht sich jetzt um Fine Dining und so, ne? Weil er ist ja der Promi so.
Ja.
Ne? Das ist natürlich nicht so.
Was heißt natürlich? Simple is best.
Simple is best.
Ja.
Es sind mehr so seine Lieblingsrezepte der einfachen, naja, und ich sag's gleich, auch der sehr einfachen Art. So. Nachdem er so ein bisschen so ein Küchenhack und das Gedöns kennen wir ja alles, was man so haben soll, was man so machen kann, vorne dran hat, dann geht es auch schon los. Los geht es bei ihm mit Frühstück. Er nennt es Long Breakfast and Bread. Es ist übrigens alles irgendwie so auf Englisch, das ist sehr kosmopolitisch, glaube ich, dass man es nicht auf Deutsch macht. Das ist
cool.
Das ist groß einfach. Ja. Ne? Also das geht dann los mit einem selbstgemachten Joghurt. Man soll also Joghurt jetzt selber machen, das ist dann noch besser. Ich finde solche Sachen, muss ich ehrlicherweise sagen, nicht so knallermäßig, weil ich so denke, Joghurt selber machen, also das ist...
Ja, aber das ist auch sehr einfach.
Absolut. Deswegen sage ich ja, es ist eine einfache Küche, sehr einfach vielleicht. Ja. Ein paar Milchbrötchen, eine Orangenmarmelade, ein Bananenbrot und grüne Omelettes als Beispiel. So geht es in diesem Buch los. Dann kommen wir auch schon zu den Snacks.
Also grüne Omelette ist dann mit Kräutern, ne? Ist nicht
Spinat.
Spinat, okay. Verstehe.
Gut. Ich hätte jetzt auch... Nein, Spinat. Ja, okay. Dann kommen wir auch schon zu den Snacks. Das ist das nächste Kapitel, zum Beispiel Salbeimäuschen. In einem Artikel in einer Zeitung, die ich gelesen habe, hat er geschrieben, das ist sein Lieblingssnack.
Okay.
Das würde er also propagieren. Das sind Salbeiblätter im Tempura-Teig ausgebacken. Mhm. Dafür würde ich jetzt nicht das Öl anschmeißen, ehrlicherweise. Aber bitte, wenn man noch was anderes dann macht mit Öl, dann
ja,
ist das
dann
okay.
Dann kann man das
vorneweg
snacken.
Richtig. Aber ansonsten die Fritteuse anschmeißen für ein paar Salbeiblätter fände ich jetzt etwas drüber. Dann Kartoffelschalen mit Lachskaviar. Kann man machen.
Wenn man auch Kartoffeln braucht.
Wenn man auch im Nachgang Kartoffeln braucht.
Die Schalen essen und den Rest wegwerfen, wäre auch doof.
Wäre doof. Gut, dass du es sagst, dann muss ich es nicht sagen.
Ja.
Dann knusprige Auberginen, das hatten wir ja. Die hat er ja gemacht für Mario Testino. Der hat die offensichtlich geliebt, die knusprigen Auberginen. Die sind in der Pfanne, sind das Auberginenstücke, die dann da...
Knusprig sind.
So, Gewürzmandeln, Anchovies auf Brot oder Patatas Bravas. Das kennst du auch, ne?
Das sind die Schrumpelkartoffeln
das
vor
ist
den Kanaren.
So, ganz genau. Dann kommen die Small Plates, das sind dann kleine Gerichte. Das ist dann ein Orangen-Fenchelsalat, den habe ich auch mal schnell gemacht, das ist okay. Das ist ein roher Blumenkohl-Couscous-Salat, da reibt man den Blumenkohl klein auf einer Reibe, kennen wir auch. Eine Panzanella, das ist ein klassischer Brotsalat, wenn man mal Brot über hat. Eine Gemüsesuppe, Gemüsebällchen, eine vegetarische Pâté, die er Foie Gras nennt. Die habe ich noch nicht gemacht, die werde ich aber machen.
Oh, vielleicht hat er das für Paris Hilton gemacht, oder?
Wir werden es nicht erfahren, er hat eine Verschwiegenheitsklausel unterschrieben. Ja. Birnenblätterteig mit Blauschimmelkäse,
Paris könnte ich fragen.
Du rufst doch Paris an.
Ja.
Paris.
Ja.
Hör mal, Paris. Hör mal, Paris, was hast du gegessen?
Ja.
So, dann sind wir auch schon bei der lustigen Pasta-Dings.
Gib mir doch mal das Buch.
Aber sehr gerne.
Dankeschön.
Blätter doch mal drin rum. Es hat übrigens auch Lesebändchen. Pasta. Cacio e Pepe, kennen wir. Pfeffer. Orecchiette, Cime di, heißt es Cime di Rapa oder Cime di Rapa? Ich bin mir da unsicher. Die Italiener werden jetzt die Hände über den Kopf zusammenschlagen.
C-H ist wie K.
Nein, es ist C.
Das ist
dieses Kraut- oder Kohlzeugs. Pasta Pomodoro, also eine Tomatenpasta und eine Pasta Vongole, also mit Muscheln. Die Pasta Pomodoro habe ich auch gemacht, da hatte ich auch...
Nudeln mit Tomatensauce?
Das ist Nudeln mit Tomatensauce.
Stark.
Ja.
Hör doch,
das ist stark.
Ja.
Ja. Ja, das, ja, ja.
Ja.
Ja, du.
Ja.
Ja, also ich finde, das, ja.
Ja.
Warum auch nicht?
Nee, das ist doch lecker. Ist absolut lecker.
Ja, natürlich. Und die ist auch lecker. Also das ist halt auch, mit Kirschtomaten ist das eine Pasta Pomodoro. Also das ist mal so.
Ja, er macht Anchovies und gesalzene Kapern rein.
Ja.
Ja, das hat dann ordentlich Bums.
Ja, das ist mal... Ja.
Dafür würde ich auch... Was kostet der Mann eigentlich? Komm, wir lassen ihn.
Wir lassen ihn leben. Dann es geht ja auch noch weiter. Das ist doch hallo.
Natürlich,
Das ist natürlich sehr simpel. Aber Big Plates, jetzt kommt. Jetzt geht er steil. Das ist ein Risotto mit geröstetem Kürbis und Salbei.
Gut.
Bitte?
Ja,
gut, das ist auch okay. Der geröstete Kürbis ist natürlich Kürbis aus dem Ofen mit ein bisschen Salbei. Und das habe ich auch gemacht. Das war auch sehr köstlich. Das ist gut.
Ja,
ging auch schnell. Das ist Feierabendküche. Meatballs, also kennen wir auch, Kalbsschnitzel mit Rosmarinkartoffel, Oder gab es Kotelett? Kartoffelgnocchi, Steak mit Masala-Schalotten oder auch Lachs in Zitronen-Pfefferkruste. Das sind die großen Big Plates. Dann folgen ein paar, also wenige, vier, fünf, da kommen wir Pickles und Soßen, so ein bisschen was. Das hast du ja gerade aufgeschlagen. Ja. Und dann geht es auch schon weiter mit Süßwaren. Dann haben wir dann den Pfirsich im Lavendelsud, ein Soufflé, dann das fermentierte Zitronensorbet.
Ach, das von der Titelseite.
Genau, das
ja,
sieht man da.
Ja, hier erkenne ich auch Zitronen jetzt.
Guck mal.
Ja, jetzt ja.
Mhm.
Ja.
Das Geheimnis dieses Zitronensorbets ist, dass er die Zitronen 3 Tage in Hefe einlegt und dann fermentieren die. Und
in Hefe?
In Trockenhefe.
Oh, okay.
Ein Pülferchen Trockenhefe.
Spannend. Das ist doch mal was.
Absolut. Ja. Dann, Karamell. Ja. Er macht auch einen Karamellflan. Da habe ich die Rezeptur nicht so ganz verstanden. Also ich weiß nicht, wo das hingeht. Hast du das gerade aufgeschrieben?
Ja.
Das ist ja jetzt, soll das jetzt vegan sein oder soll das vegetarisch sein? Also er nimmt 4 Eier, die sind ja jetzt, das ist ja, ne? Und dann aber Sojamilch. Weiß ich nicht, die Sinnhaftigkeit verstehe ich nicht, aber ob man da nicht normale Milch, warum jetzt ausgerechnet Sojamilch, wenn das vegan sein soll oder so?
Nee, ist es ja.
Ist es nicht, weiß wegen den Eiern? Habe ja. ich nicht verstanden. Also das, aber bitte, bitte, auch das kann man ja. Mousse au Chocolat, marinierte Erdbeeren, Hefeschnecken oder auch ein Karottenkuchen, das ist dann natürlich bei ihm der Carrot Cake. Es folgen ein paar.
Of course,
it's a carrot cake. Genau, es ist kein Karottenkuchen, es ist Drinks. Drinks ist das letzte Kapitel. Da haben wir noch so ein bisschen was zum Trinken dabei. So, aber es gibt leider keine Überraschungen. Aber die sind vielleicht auch nicht gewollt, denn es geht ja um Simple is Best. Das haben wir jetzt festgestellt. Und da sind ja die einfachsten Gerichte wohl gerade gut genug. Ich hätte mir aber ein wenig mehr Glamour gewünscht. Mhm. Denn gerade der Verlag und die Presse heben ja seinen Glamour-Status heraus. Er ist bei den Großen, den Reichen und so weiter und so fort. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die alle nur knusprige Auberginen essen und solche Sachen. Und am Ende heißt es auch, wenn du das Buch rumdrehst, da heißt es dann auch einfach außergewöhnliche Rezepte. Mhm. Und da steht auch noch, was er für seine Gäste auf den Tisch zaubert, verrät dieses Buch. Er hebt die Alltagsküche auf ein neues Level. Ja, okay. Also, wenn wir jetzt das fermentierte Zitronensorbet nehmen, jetzt als Beispiel, wo jetzt die Hefe drin ist, das habe ich jetzt noch nicht gesehen, dass einer Zitronen in Hefe einlegt. Okay.
Und davon würde ich dann auch bei so einem Buch mehr erwarten von so Geschichten.
Danke. Ne? Und vielleicht ist das Tartar, es gibt noch ein Carne Cruda, nennt er das. Das ist ein Kalbstartar. Vielleicht ist das auch außergewöhnlich, dass er da noch Haselnüsse reinmacht. Zumindest auch die Presse schreibt, oh, er haut jetzt also Haselnüsse in ein Kalbstartar. Vielleicht ist auch das etwas Besonderes. Ja, vielleicht ist aber auch genau das Geheimnis des Buches, dass es eben doch sehr einfache Küche ist.
Mhm.
Und das ist ja das, was das Buch verspricht. Auf dem Titelblatt Simple is Best. Und deswegen, wer ein Fan von Ralf Schelling ist oder wer die einfache Küche mag, der ist in diesem Buch mit Sicherheit gut aufgehoben. Es ist seine Küche. Ich hätte mir ehrlicherweise, das darf man ja auch sagen, ich hätte mir ein bisschen mehr gewünscht von so einem, der gerade Kaminat diese Namen da raushaut und das ja die Presse und bam und hier und das hat er. Da hätte ich mir gedacht, einfach, das was nur geschmacklich wird, einfach so. Die Sachen, die ich nachgekocht habe, die waren okay, ist alles gut. Das war ja auch einfach, aber das war jetzt aber auch nicht so ein kulinarisches Highlight. Aber es geht ja um Simple is Best. Und wir haben uns mit Ralf Schelling unterhalten, aber vorher möchtest du natürlich.
Ja.
Ich wusste, dass
die
das
ganze
kommt.
Zeit warte ich darauf.
Ja,
die
natürlich.
Ganze Zeit
warte. Also ich gebe diesem Buch für das, was es verspricht, 7 Kochbücher.
Gut. Ne? So, es fasst sich schön an.
Das ist so. Es hat eine schöne Haptik.
Ja, genau.
Und es sieht auch gut aus mit dieser Zitrone.
Genau. Und wir haben uns mit Ralf unterhalten.
Absolut richtig.
Und da horchen wir doch jetzt mal
das
hin.
Das tun wir.
Ja.
Das Interview.
Nein, das muss schon sein. Also zweimal mache ich das nicht mit euch.
Nee, eben.
Bald
hallo
schon
Ralf.
Genug, aber
wo bist du? Wo finden wir dich? Wo treffen wir dich gerade an?
Ja, lustig war, ich war ja in Köln vor irgendwie 2-3 Tagen. Ich bin ja da auf Promotion-Tour in Deutschland jetzt. Nein. Nein, ich hatte einen Termin. Ich war da in Düsseldorf ganz kurz und ich bin in Amsterdam. Aber ich gehe nächste Woche, muss ich in die USA und dann in die in die Karibik für weil die Arbeit ruft, ja. Aber ich war ganz kurz, war ich da eigentlich gleich bei euch irgendwie um die Ecke. Ich habe mir noch überlegt, ob wir uns irgendwie, aber das war dann alles zu knapp. Deshalb habe ich gar nichts gesagt. Ja. Nicht, dass man sich da noch freut.
Schade. Und wir sind ja auch sehr spontan. Von daher.
Hätten wir was Leckeres kochen können.
Zusammen hätten wir was Leckeres gekocht.
Das, aber mal das holen wir nach, entweder in Zürich oder sonst mal, würde ich vorschlagen.
Das können wir machen. Absolut. Ralf, jetzt hast du ein Buch auf den Markt geschmissen. Ralf Schelling, Simple is Best. Ja? Und da möchte ich gleich mal in dem Klappentext, den du geschrieben hast, oder den man für dich geschrieben hat, aber ich gehe mal davon aus, dass du den geschrieben hast. Hast du gedacht, Mensch, irgendwie als Sternekoch hast du das Gefühl, dass die Menschen nach dem dritten Amuse-Bouche nicht mehr wissen, was sie am Anfang gegessen haben. Wir haben diesen Spruch, oder das haben wir schon mal gehört, auch von Lafer damals, Johann Lafer, der auch gesagt hat, es reicht ihm jetzt mit Sterneküche. Ist das bei dir auch so gewesen?
Ja, also durchaus, deshalb hätten wir das ja nicht geschrieben. Ja. Also das ist schon wirklich so ein bisschen das Ding. Also ich meine, ich habe ja jahrelang in diesen Sterne-Restaurants gekocht und dann hat man halt irgendwelche Gurken zu irgendeinem Schaum verarbeitet, obwohl das nicht schon eine Gurke an sich ja schon, besteht ja nur aus Wasser. Das muss man nicht noch irgendwie daraus irgendein Ding machen. Und dann hat man irgendwie ein Gurkeneis dazu gemacht und irgendwie ein Gurkenkrümel Crunch und irgendwie all dieses, und das waren dann, und man hat eigentlich dann, wie es im Vorwort eigentlich sagt, das hat mich eigentlich, obwohl ich damals früher so als Koch in den Restaurants, das war wirklich so eigentlich mein Ding, ich wollte ja immer irgend so ein Sternekoch werden und habe mich da so hochgearbeitet bei all diesen Köchen und wenn ich jetzt so zurückblicke, denke ich manchmal, warum habe ich mir das eigentlich angetan oder wer will das eigentlich auch heute? Ich denke oft so, meine Kunden, die wollen eigentlich schlussendlich schon auch was auf dem Teller haben. Logisch muss das speziell und irgendwie muss man, finde das ja toll, wenn man überrascht wird und so, aber ach, so dieses Ganze, ich glaube, das will heute wirklich kein Mensch mehr essen.
Wann hast du denn für dich gemerkt, dass das weniger mehr ist?
Ja, das habe ich schon ein bisschen lang gebraucht, muss man sagen. Also jetzt ist ja das Kochbuch raus, aber ich habe schon, je länger ich diese Sache mache, muss ich schon sagen, dass ich eigentlich immer mehr weglasse und eigentlich vor allem halt wirklich so das Gute suche und das, was einem auch, oftmals sind das Sachen, wo die Leute die besten Emotionen haben von Gerichten, die sie irgendwie in ihrer Kindheit hatten. Also ich hatte auch im Kochbuch zum Beispiel ein Rezept von Hefeschnecken. Das ist so ein bisschen wie die Amerika, wie die Cinnabon, aber halt mit einer Apfelfüllung. Das ist ein Rezept von meiner Mutter übrigens. Das ist eine super Sache, die immer gemacht hat, früher bei Kindergeburtstagen und allem. Und oftmals auch, muss ich auch sagen, in Restaurants oftmals auch die Kindermenüs, das ist eigentlich das, was mich was am meisten anspricht, weil das halt so diese Sachen sind, die man halt wirklich eigentlich mag. Und wenn man wirklich mal das einfach macht, was man will oder das Essen, dann sind es oftmals halt auch solche Gerichte, die man als ja, so Leibspeisen, die man als Kind halt sehr gerne gemocht hat. Und das ist ja auch nicht falsch, wenn man erwachsen ist, wenn man auch solche Gerichte noch isst.
Gab es denn bei dir so einen Moment, wo du sagst, ach, das geht mir jetzt aber jetzt auf den Geist, jetzt muss ich hier was ändern?
Ja, das ging natürlich so ein bisschen laufend. Also so, wie soll ich sagen? Ich war natürlich früher, als ich angestellt war in den Restaurants, war das so für mich so richtig, weil ich habe es ja nicht anders gekannt. Ich habe so gekocht, wie meine Chefs damals mir das so vorgegeben haben und habe halt mich da so in das so reingesteigert oder habe halt da irgendwie, ich habe ja oft für so Köche, habe ich da 17, 18 Stunden am Tag gearbeitet. Das ist wirklich, das muss man sich mal vorstellen, das ist wirklich Tatsache in dieser Spitzengastronomiebranche, dass man das so, und das ja, man ist da so ein bisschen, man pusht sich da so gegenseitig und findet das dann irgendwie auch richtig und man kennt ja auch nichts anderes und findet das dann, und dann liest man irgendwie diesen Interviews von diesen Starköchen, dass die, ja, das ganze Lob geht natürlich, das würde ja nie ohne ihre Mitarbeiter gehen und aber schlussendlich, ja, schlussendlich habe dann trotzdem oftmals fast gratis dafür gearbeitet und wenn ich so zurückblicke, denke ich so, manchmal, das ist irgendwie schon ein bisschen bescheuert, diese ganze Branche. Also das ist, also ich würde das jetzt irgendwie, ich habe das ja auch gemacht und es war ja irgendwo durchaus auch toll und es gab auch tolle Momente und das ist ja alles irgendwie.
Aber das ist ja, Ralf, das ist ja eine Ohrfeige, die du hier raushaust für die ganze Branche, die tagtäglich nichts anderes machen als irgendwelche kleinen Gels und Häufchen und Schäumchen und Amüs und weiß der Kuckuck was alles.
Ja, das mag sein, aber es ist wirklich so ein bisschen, dass ich irgendwie darauf irgendwie nicht mehr so Lust habe und ich mache eigentlich wirklich ein bisschen das, was mir momentan Spaß macht, aber vor allem, wo ich denke auch, was die Gäste erfreut oder was die beglückt, und das sind halt nicht unbedingt diese Gels und Schäls und Schäumchen und irgendwelche Eis aus Gemüsen, die irgendwie bei uns in der Schweiz gibt's ja da im Engadin in St. Moritz gibt es da, ich war da letztes Jahr, gibt es diesen zugefrorenen See, da ist man irgendwie bei minus 20 Grad.
Und spielt Polo.
Ja, das tun sie und dann gibt es so diesen gefrorenen See, die Leute sind in Pelzmäntel gehüllt und das Essen, was die da zu sich nehmen, sind kalte Austern und eiskalten Champagner. Und ich denke, jeder Mensch da oben sehnt sich doch irgendwie nach einem Glühwein oder nach einer heißen Schokolade, aber das sind halt nicht die Sportsoren von diesem Festival da, die dann, ja. Und es ist so irgendwie, ja, es ist schon teilweise, es ist ein bisschen eine kranke Welt, oder ich meine, man kann das machen, aber ich glaube, aber wirklich freiwillig macht man das nicht.
Du kochst ja jetzt für die richtig Reichen und richtig Schönen auf dieser Welt.
Ja, das tut er.
Jetzt hat man ja eigentlich das Klischee im Kopf. Ich erinnere mich da immer so ein bisschen gerne an diesen Film Freshman Ende der 80er, wo ein elitärer Kreis ausgestorbene Tiere wurden da, vom Aussterben bedrohte Tiere wurden serviert. War eine Komödie, alles gut. Aber das ist so ein bisschen Klischee, dass man so alles so over the top serviert und das in diesen Kreisen, das immer so, muss so unfassbar außergewöhnlich sein. Du hingegen, las ich, wirst nach Mexiko eingeflogen und du bratest dort deinen Auftraggeber einen Kaktus, weil das Meer leer gefischt ist und du auf dem Markt nichts Adäquates gefunden hast. Ist denn dann unsere Vorstellung von dieser High Society, ist das eine falsche?
Ja, das ist eine falsche Vorstellung, weil das ist wirklich so, dass... Also ich meine, ich weiß nicht, ob ihr das bei RTL und Galileo haben die mich ja da in New York und in der Karibik porträtiert und dann haben die natürlich oftmals so diese Klischees rausgenommen. Die wollten mich da nur mit dem Kaviar und den Trüffeln zeigen und dann musste ich da überall sagen, ja, wie viel jetzt diese Trüffel da gekostet haben und was das und das Ding ist eigentlich so, meine Küche ist eigentlich überhaupt nicht so snobbisch oder so, wie man sich eben das, also ich denke, dass dass dieses Beispiel da von St. Moritz, wo ich da euch vorhin gegeben habe, das ist wirklich nicht mein Klientel. Das sind halt, ich denke jetzt eh mal die Leute, die das halt irgendwie dort sich irgendwie zeigen möchten. Und ich bin jetzt auch nicht.
Aber die bedienen ja das Klischee, wie du gerade gesagt hast.
Man denkt das, aber das sind nicht wirklich. Ich koche eher für Kunden, die halt wirklich das Gute suchen und die auch nicht unbedingt gesehen werden möchten oder müssen. Und das ist das Klischee, ich bediene, glaube ich, eine komplett andere Kundschaft, Leute, die vor allem das Gute suchen und die müssen nicht gesehen werden und die müssen nicht irgendwie, okay. Das ist so, ja.
Das ist wahrscheinlich der Unterschied.
Und die suchen halt, wenn ich in Mexiko bin, ja, dann mögen wir den Kaktus, der dort halt vor der Haustüre wächst, weil das ist eine Wundersache, wenn man diese Nopal-Kaktus grilliert. Ich glaube, die Leute haben mittlerweile gemerkt, dass irgendwelcher peruanischer Spargel im Januar in all diesen Bergrestaurants serviert und dass das halt nicht schmeckt im Januar. Und wir haben ja auch irgendwie bei uns in der Schweiz oder in Deutschland, man hat jede Saison, man hat so viel Gemüse und Früchte und Sachen zur Verfügung. Ich brauche jetzt nicht eingeflogene Mangos und muss die zu irgendwie, obwohl ich Mangos liebe, aber ich habe die wirklich lieber dort vom Baum, wo die halt frisch wachsen und ja.
Wo wir es jetzt von den Sachen haben hier im Buch, weil du sagst, alles regional und so weiter und so fort, es gibt ja ein paar Sachen, muss man wissen, die sind in Deutschland, weiß ich nicht, Gregor wird sagen, Amazonien kann man alles bestellen, aber auch hier Zierquitten verbrauchst du in deinem Buch oder Wildtrockenfleisch, wüsste ich jetzt auch nicht direkt, wo ich es herbekomme. Aber es ist ein, wenn ich das so richtig sehe, ein Schweizer Buch, deswegen auch das Joghurt und nicht der Joghurt, ne, ganz am Anfang. Genau. Und es sind, glaube ich, um das mal runterzubrechen, am Ende deine Lieblingsrezepte, ne?
Ja, genau. Und ich muss aber dazu sagen, wo du mich angesprochen hast vorhin wegen diesen Scheinquitten oder Zierquitten, das ist wirklich eine fantastische Sache, die wächst wahrscheinlich in Deutschland in jedem Garten. Das sind diese, man nennt sie auch japanische Zierquitte oder Scheinquitte. Mhm. Und das sind diese, man kann die mal googeln und dann hat man die sicher schon gesehen. Die meisten Leute wissen einfach nicht, dass man die essen kann. Ich wusste es auch nicht und ich habe einen Freund, der Dominik Flammer, das ist ein Food-Scout in der Schweiz, der hat mir damals auf die Sprünge geholfen und gesagt, was das genau ist. Und da gab es auch den Peter Keller, dieser von der Stählenmühle, da wo diese Monkey 47 Gin früher gebraucht hat. Und der hat mir auch mal gesagt, der macht, wenn der so einen Quittenbrand macht, dann macht er immer 3-4 von diesen wilden Quitten da rein. Und dann schmeckt das, also es schmeckt wirklich wie ein Parfüm. Das ist einfach so was Geiles. Man kann es auch relativ einfach backen. Bei uns in der Schweiz machen wir als Quitten, machen die so diese Gelee, das so irgendwie. Aber am besten ist es eigentlich wie ein Apfel, einfach backen. Man muss eigentlich gar nichts machen. Man schiebt den in den Ofen, vielleicht ein bisschen Zucker, ein bisschen Butter dazu. Und dann backt das und das gibt einen Duft. Und es geht ein bisschen lang, man irgendwie eine Stunde im Backofen. Aber man kann ja während der Zeit auf Instagram oder irgendwas Wichtiges machen und dann ist das fertig.
Schmorzeit ist Freizeit.
Genau. Und dann mit diesem Stück Käse und Brot und das ist wirklich ein Traum und das wächst oft. Ich glaube, die Frauen oder viele in Gärten hat man das oft, weil die so blühen, so rot im Frühling. Deshalb ist das eine schöne Pflanze und die meisten Leute wissen halt nicht, dass man die essen kann und wenn man natürlich in so eine japanische Zierquitte oder reinbeißt, dann ist das, da zieht es einem alles zusammen. Weil das ist so, man denkt, das ist unessbar. Aber durch, wie eine Kartoffel.
Wie eine frische gewusst, Olive vom Baum.
Dass man Kartoffeln essen kann. Und die schmecken ja roh auch nicht gut. Aber gebacken, ein Traum. Ich kann das jedem empfehlen. Und man muss keinen Cent ausgeben, weil die wachsen in vielen Gärten und öffentlichen Plätzen. Das ist eine super Sache.
Und so ganz kann sich Ralf Schelling, der Sternekoch, auch nicht seiner Vergangenheit verleugnen oder kann diese nicht verleugnen, weil es gibt tatsächlich auch Trüffelbutter, die du verwendest, ne? In deinem Kochbuch.
Was? Trüffelbutter? Wo ist denn das drin?
Trüffelbutter. Ah, ja. Soll ich es dir vorlesen?
Lies mal vor. Ich habe das Buch ja noch gar nicht durchgelesen. Ja,
wo könnte es denn vorkommen im Buch?
Nein, ich weiß, das ist, und das ist ja wirklich das Rezept, wo ich reingenommen habe, wo
Ralf Schelling lernt sein eigenes Kochbuch kennen.
Genau.
Ich helfe dir bei der vegetarischen Paté.
Ich weiß bei der das Vorgrad natürlich. Vegetarisch. Ich weiß das natürlich. Nein, das Ding ist ja wirklich so, dass diese vegetarische Foie Gras oder dieses Paté, das ist so fast, man denkt so, ja, jetzt macht er auch noch so ein Rezept, weil das ist wirklich man denkt so, diese Gänseleberterrine, das passt ja gar nicht in dieses Simple is Best. Aber das ist einfach eines meiner, ja, soll ich sagen, so ein Signature-Rezept. Und ja, es gibt Leute, die behaupten, dass das wirklich besser schmeckt. Das, ich meine, Gänseleber, das ist ja wirklich, also das ist so ein krankes Ding, dass man das überhaupt noch isst in der heutigen Zeit, finde ich. Wenn man da zuschaut, wie die Dinger gestopft werden. Und ich war auch kürzlich in so einem Fünf-Sterne-Hotel in der Schweiz von irgendeiner Champagner-Marke, die da eingeladen hat. Und die haben dann auch wirklich auf der Karte noch geschrieben. Die haben nicht geschrieben Gänseleber, sondern die schreiben dann auch noch von der gestopften Gans. Oder irgendwie hat das. Und das ist wirklich, dass man in der heutigen Zeit sowas Absurdes überhaupt noch irgendwie
auf die Karte setzt. Die Franzosen feiern sich dafür.
Die feiern sich wahrscheinlich dafür, ja. Aber das Ding ist, das schmeckt wirklich. Es hat natürlich extrem viel ein bisschen von dieser Trüffelbutter hin oder her, aber es hat natürlich viel Butter drin, Pinienkerne, es hat natürlich einfach diese fettige Sachen oder Cashewkerne und natürlich Marsala, Cognac, Schalotten oder was man das Endresultat ist wirklich sehr ähnlich und erinnert wirklich sehr an eine, ich meine, rein geschmacklich, eine Gänseleber ist natürlich nicht irgendwie was Schlechtes. Das muss man, sagen.
Lecker ist schon.
Ja.
Jetzt ist das ein Rezept, was eher aufwendig ist. Gab es denn auch beim Schreiben so ein Rezept, wo du dachtest, ach, das ist so einfach, das wird mir keiner abkaufen und zack, ist es doch im Buch.
Ja, ich fand es ja ein bisschen, ich bin ja so, ich lese ja keine Rezepte und wenn ich ein Rezept schreibe, bin ich auch froh, wenn man das wirklich so kurz wie möglich schreibt, weil ich mir ein Rezept lesen, ich finde das jetzt nicht so unterhaltsam, wenn man das so ausschreibt, wie der außer irgendwie ein Christian Seiler, der wunderbare Journalist, der Rezepte, der beschreibt das so, wo es einfach Spaß macht, nur schon seine Texte einfach zu lesen, weil die so toll geschrieben sind. Aber so, bei mir ist das jetzt, ich bin Fan, wenn das einfach so kurz wie möglich gehalten ist. Man wurde aber hier bei dem Buch, haben die schon auch das dann ein bisschen ausführlicher rezeptiert oder dann umschrieben, dass da wirklich jeder dann auch versteht, was gemeint ist. Ja, mir ist es oftmals ein bisschen zu lang, aber es ist jetzt halt so, wie es ist.
Ja. Das ist jetzt dein erstes Buch, ist das richtig?
Ja, ich habe mal ein Magazin gemacht, das hieß Ralph's Trip Magazin. Und das haben wir in Cadaqués, da wo ich früher in der Costa Brava, wo ich im El Bui bei Ferran Adrià gearbeitet habe. Mhm. Und dann war die Idee, da wieder zurückzukommen an diesen Ort. Und das ist ein wunderbares, lustiges Kochbuch geworden mit Silvan Müller, einem super Food-Fotografen und guten Freund von mir. Das ist ein Magazin, wo ich mal gemacht habe, wo es darum ging, heute ist ja alles touristisch so überfüllt und wir sind dort zur Winterzeit hingegangen, an diesen Ort, wo man eigentlich sonst nur vom Sommer kennt und wo halt einfach wie überall die schönen Orte, es hat einfach zu viele Leute und die Seafood-Produkte sind natürlich im Winter besser und wir wollten da eigentlich die Leute da, es ist ein totales Nischenprodukt, ich glaube, es hat auch kein Mensch gekauft, aber auf meiner Website kann man die noch teilweise finden das war ein lustiges, spannendes Projekt.
Okay. Apropos Ferran Adrià, du hast ja mit den absoluten Koch-Ikonen dieser Welt gearbeitet, Heston Blumenthal, Ferran Adrià gerade erwähnt, Andreas Caminada oder der Seiji Yamamoto. Was von all denen ist denn der beste Rat, den du je bekommen hast? Und hast du ihn befolgt?
Ja, das Ding war, also was ich einfach dazu auch sagen muss, ist dieser Ferran Adrià. Man denkt ja, jetzt Ralf, der mit dieser Molekularküche, das ist ja alles so völliger Schrott und das ist ja, das kann man ja eh nicht, so wie vorhin mit diesem Gurkenschaum, das war natürlich ein bisschen ein übertriebenes Beispiel. Aber ich muss schon sagen, also Ferran Adrià, wie er diese, was der da gemacht hat, und der war übrigens immer der erste Koch in der Küche, also man muss sich das mal vorstellen, der ist wirklich so ein Herzblut-Gastronom, der ist nicht da für die Marken und irgendwie für seine Partnerschaften, die er hat, sondern der ist einfach ein Koch, wo das Essen liebt. Und wir haben auch das Mitarbeiteressen. Wir hatten ja in Melbourne immer das beste Mitarbeiteressen. Das war zwar traditionelle Küche.
Gibt es ein ganzes Kochbuch?
Ja, das ist eines der besten Kochbücher. Ihr kennt das ja, mit diesen Schrittrezepten. Ein fantastisches Buch und ein toller Mensch. Und ich bin auch mit ihm gut noch jetzt in Kontakt und verbunden und muss sagen, das war wirklich, ich meine, das ist natürlich auch eine andere Art von Molekularkühe, wie man das da, das war einfach wirklich extrem, extrem, aber wir waren auch viele Köche, also wir waren 45 Köche für weniger Gäste und das ist natürlich.
Hat er dir einen Rat fürs Leben mitgegeben oder wo du noch dran denkst?
Ach ja, ich habe gar nicht die Frage beantwortet, fällt mir auf.
Ja, das ist gut, deswegen
immer da
frage ich nochmal nach.
Ich schweife da immer so ein bisschen aus, weil ich der Frage aus dem Weg gehen will. Ich weiß jetzt nicht, was mir wie auf den Weg gegeben habt. Es war
Welchen Rat von diesen Super-Ikonen, was war der beste Rat, den du bekommen hast von einem von diesen Göttern in Weiß?
Von diesen Göttern in Weiß. Fällt mir jetzt nicht so ein, ob ich so einen Rat, kann ich dir jetzt nicht so beantworten, nein.
Was anderes, wenn du sagst, du guckst gar nicht in Rezepte rein, dann sammelst du nicht wie andere Köche Kochbücher,
doch,
ist gar nicht so dein Thema?
Doch, leider schon. Also zum Glück, das ist ja freut ja die Buchverlage. Nein, ich kaufe immer Bücher und stelle mir sie dann ins Regal, aber ich lese sie nicht. Das ist ein bisschen das Problem. Ich bin auch so mittlerweile so ein schnelllebiger Mensch, wo irgendwie nicht so die Zeit nimmt. Ich würde gerne mal wirklich so Stunden hinsitzen und lesen und aber dafür bin ich irgendwie zu nicht geschaffen dafür und ja, ich lese leider auch Kochbücher viel zu selten und muss aber sagen, ich war jetzt kürzlich in Ungarn und habe da für ganz nette Leute gekocht und wir haben auch Brunch gemacht und Frühstück und Sachen und dort habe ich dann wirklich, ich habe auch das PDF von meinem Buch und ich habe wirklich auch aus dem Buch, wenn ich die Rezepte, wo ich sonst oftmals habe ich die schon von Hand irgendwo reingeschrieben, aber das war für mich wirklich eine gute Sache und ich habe dann oft in meinem eigenen Buch da nachgeschaut und die Rezepte gemacht und das irgendwie
Easy Money.
Ja, ich finde das irgendwie, das ist auch für mich wirklich ein Nachschlagewerk für Sachen, die ich wirklich so koche. Und was ich auch noch sagen will, einer der besten Ratschläge, die ich auf dem Weg bekommen habe, das ist nicht fürs Leben oder für mich als Ding, aber jetzt fürs Kochbuch war zum Beispiel auch meine Cousine, weil die war super. Das ist eine, die Kochbücher kauft und liest und die hat mir dann gesagt, Ralf, das Wichtigste ist, und wir hatten das, glaube ich, auch beim Design, hatten wir irgendwie die Seitenzahlen irgendwie innen drin gehabt. Wichtig ist natürlich, dass das Inhaltsverzeichnis, dass man die Rezepte findet. Dann haben wir diese Zahlen ganz außen gemacht, dass man da durchkommt. Und dann hat sie mir gesagt, Ralf, wichtig ist auch, dass es Buchzeichen hat und nicht nur eins. Oder wir haben beim Buch zwei Buchzeichen, weil man muss ja diese Rezepte irgendwie, aber ich wäre da jetzt selber nicht drauf gekommen. Aber das finde ich, jeder, der ein Kochbuch macht, finde ich auch, macht ganz viele Buchzeichen da rein.
Und hört unseren Podcast.
Ja, genau.
Aber jetzt dann noch unsere obligatorische letzte Frage. Dein Lieblingskochbuch beziehungsweise deine Empfehlung. Gibt es ein Kochbuch, was eine besondere Bedeutung für dich hat?
Ich würde sagen, du hast es ja vorhin angesprochen, also da fällt mir jetzt gleich das Familienkochbuch ein von Ferran Adrià, weil das ist wirklich ein sehr, sehr tolles Kochbuch, das auch, wie meines, sehr gut funktioniert. Und es ist cool gemacht, weil es so diese Schrittrezepte hat. Also da hat es immer Fotos von den Rezepten. Und das ist ein super Buch und erinnere ich mich immer wirklich zurück in diese Zeit, wo wir dort mit Abstand das beste Mitarbeiteressen immer hatten. Und es waren eigentlich genau diese Gerichte, die Ferran Adrià im Familienkochbuch beschreibt. Das kann ich sehr empfehlen.
Sehr schön. Ich kann das auch sehr empfehlen. Das Lustige an diesem Buch ist auch, dass alle Rezepte für 4, für 10, für 30 Personen
rezipiert
sind. Ne? Ja. Sehr gut. Ralf, vielen Dank für das Gespräch, für deine Zeit.
Und ihr müsst unbedingt nach Zürich kommen. Wenn ihr da seid, ruft ihr mich an.
Ja.
Das würde mich freuen.
Klar, das machen wir. Sehr gerne, sehr, sehr gerne.
Ja, super.
So, liebe Verlage, hört auf Ralfs Cousine. Buchzeichen bzw. Lesebändchen. Ne? Und mehr als eins. So. Recht hat sie,
oder? Recht hat sie.
Ja.
Ist doch dein Thema auch.
Ja, voll.
Es ist immer das Gleiche.
Und ich bin nicht allein auf
diesem Nein, du bist nicht allein.
Das stimmt.
Dieder, diedel, diedel, du.
Mein Knie ist ja auch bei mir.
Das ist richtig.
So. So, Patrick, ich glaube, das war's für dieses Mal, oder?
Das soll's gewesen sein. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Ja, ebenso. Es war wie immer ein Fest.
Ist so.
Jetzt müssen wir uns schnell wieder zurück an den Schreibtisch und Kochbücher
bewerten. Kochbücher bewerten, Kochbücher durcharbeiten.
Das stimmt.
Ja.
Und die Links zur Folge, die findet ihr in den Shownotes und unter kochbuchcheck.de. Da findet ihr auch ein paar Rezepte aus den Büchern, die wir hier vorgestellt haben.
Auf Insta und Facebook findet man uns übrigens auch unter kochbuchcheck.de. Mhm,
ja, und wir freuen uns da und überall über eure Nachrichten. Und wir sagen tschö und adieu.
Und immer lecker bleiben.
So ist's. Bis zum nächsten Mal. Ne?
Mhm.
So.
Ja.
Und jetzt?
Und jetzt?
Was macht der Daumen?
Das kommt und geht. Deswegen ist das komisch. Das kann ja nicht. Das ist. Aber ich habe morgen einen Termin beim. Gerade vielleicht sollte ich mir dein Buch durchlesen. Da sind auch Lebensweisheiten drin.
Dann. Ja.
Ne? Nostre. Wie heißt Nuss? Musri? Nass? Mhm. Also da.
Genau, exakt.
So. Nee, dann nehme ich mir. Das würde ich tun. Ich würde mir das Buch einfach. Vielleicht habe ich da auch noch eine Weisheit, die ich noch nicht so entdeckt habe.
Genau.
Sie mag übrigens 7,5 Minuten Eier. Das hast du schon gelesen auch.
Ja, ich weiß. Woher weißt du das denn?
Weil ich es gelesen habe. Das steht drin. Sie mag, wollte wissen, wie kocht man ein Ei. Weißt du, das ist sehr wichtig.
Ja.
Wenn man es unterm Arm macht.
Ja, dauert es länger. Da kommst du mit 7,5 Minuten nicht hin.
Das fermentiert dann in der Zwischenzeit. Ohne fermentiertes Ei.
Ja, ohne jetzt.